Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht ja hallo zusammen. Eine reine Frauenrunde steht mal wieder an. Und zwar eine, die gleich aus mehrfacher Sicht fantastisch ist. Werdet ihr schnell raushören. Sophia Maas, hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ja, mich auf dieses Gespräch mit einzulassen.
Österreich ist auch mal wieder dabei, weil Österreich eben auch mehr kann als Krimis. Stefanie Santer.
Hallo aus Wien, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Ich werde ja öfter gefragt, wie ich auf die Gäste komme. Bei der dritten im Bunde verrate ich es gerne. Die habe ich bei einem Konzert von Romy Hausmann und Fortuna Ehrenfeld, letzteren hört ihr in der Osterausgabe, kennengelernt. Leandra Mitschka.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Das war tatsächlich in Köln im Volkstheater. Das hieß mal Milowitsch-Theater. Willi Milowitsch war einer der populärsten Botschafter der kölschen Volkskultur. Dazu gehört natürlich auch der Karneval. Der ist, wenn diese Ausgabe online geht, bekanntlich vorbei. Und nach dem, was die Österreicher ja auch Fasching nennen, steht die Fastenzeit an. Ist es für euch noch ein Thema oder seid ihr eher in dem Alter, wo der Dry January oder der Veganuary nur angesagt ist? Steffi.
Also ich bin tatsächlich Vegetarierin. Das heißt, ich habe den 12 Monate im Jahr, aber also Fasten, nein. Also alles, was lecker und vegetarisch ist, kommt auf den Tisch.
Das fällt mir dazu ein. Also vor allem, ich gucke gerade aus dem Fenster auf jede Menge Schnee und habe eher Fluchtmodus drin und denke an warme Socken. Also von daher.
Und gefastet wird gar nicht mehr?
Also bei mir nicht. Ich bin mir der Auffassung, man sollte irgendwie Schokolade in der Nähe rumliegen haben, aber.
Auf jeden Fall.
Also Fasten meine ich jetzt auch in dem Sinne von auf was verzichten. Nicht jetzt, dass irgendjemand meint, boah, ist der unhöflich und sagt den dreien und googelt euch drei dann und sagt, jetzt sag mal, wo sollen die denn fasten?
Es wäre vielleicht mal ganz gut, so einen Monat auf AutorInnen-Zweifel verzichten zu können, wenn man das schafft.
Eine ganz wunderbare Idee.
Darfst du gerne vertiefen?
Also natürlich vor allem das Imposter-Syndrom. Man denkt ja immer, man ist alleine damit und alle anderen haben es im Griff. Und dann fängt man so an, mit Kolleginnen, Kollegen zu quatschen. Und das ist schon schön, unter Anführungszeichen, wenn man dann merkt, oh, es geht nicht nur mir so. Aber eigentlich auch ganz schlimm, dass es uns allen so geht. Und dass das auch nicht aufhört. Egal, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, es ist irgendwie immer da, so diese leisen Stimmen. So, ach, bist du sicher, dass das gut genug ist? Und das Buch, das du letztens gelesen hast, das war doch viel besser. Und vielleicht solltest du was ganz anderes machen und gar nicht schreiben. Und Schreiben ist eigentlich ein Traumjob. Und so richtig traumhaft wäre er, wenn es diese Stimmen nicht geben würde.
Tja, aber ohne die Stimmen weiß ich nicht, ob man dann weiterhin so gut schreiben würde mit diesen Auf und Abs. Es gehört eigentlich irgendwie dazu, oder?
Ja, ich finde, es wird dann auch dazu gehören, dass man auch so einen Pep-Talk-Menschen neben sich hat, der in so ganz schlimmen Momenten sagt, nee, das ist nur die Stimme, auf die du nicht wirklich hören musst, die dich so ein bisschen antreibt, mach weiter, komm, schreib schneller.
Ja, das stimmt. Aber da hole ich mir dann immer sehr gerne so von außen entweder Menschen, die dann meine Sachen einfach mal lesen oder vielleicht auch einfach nur Interviews, die man sich mal anhört, um dann so ein bisschen aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und irgendwie, also bei mir ist es dann so, dass ich dann noch besser wieder reinstarten kann als vorher.
Ja, da würde ich auch mitgehen mit der Beschreibung eben. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Wellenbewegung. Mit dem Schreiben, mit dem Kreativsein, mit dem in eigene Geschichten eintauchen und gleichzeitig auch reinzuführen, reinzugucken, was es sonst in der Buchwelt, in der Literaturwelt noch gibt. Und das ist ja immer so eine gegenseitige Beeinflussung. Und ich für mich hätte da jetzt eher gesagt, dass es auch schön ist, sie kommen, die ganzen Ideen, die gerade auch schon beschrieben wurden. Aber die Frage vielleicht im Hintergrund, muss man so mitgehen? Ja, das ist, wie gesagt, das ist ja immer so ein Spiel aus Inspiration, aus eigenen Ideen, um sich da nicht so mitreißen zu lassen in Sorgen und Zweifel, sondern eher als Möglichkeit zu sehen, dass da etwas ist, was einen vielleicht auch inspirieren kann. Ja, dass wenn so ein Gedanke aufkommt, so nach dem Motto, müsste ich mehr schreiben, die anderen sind viel, viel mehr dran, sind viel professioneller und machen dies und das. Muss ich da so reingehen oder kann ich es eher versuchen, für mich mitzunehmen? Na, oder ja, was würde mich denn reizen? Na, also, dass man da eher ein Spiel draus macht, als sich mitnehmen zu lassen, irgendwo hin, wo man zum Schluss dann die besagte Schokolade nur noch isst und irgendwie in eine Lähmung reingerät. Das war jetzt so meine Erfahrung, die ich da auf dem Gebiet gemacht habe. Ist ja auch stark, was los ist. Also das finde ich, wenn man jetzt auch guckt, wie viel Kreativität gerade sich in Büchern spiegelt, das ist eigentlich, man möchte ja mehr so diese Energie mitkriegen, als dass man sagt, puh, ich fühle mich wie von so einer Riesenwelle total platt gemacht und komme nicht mehr hoch.
Mhm. Das Schöne ist auch, wie sehr sich Autorinnen oft unterstützen. Also, dass man da gegenseitig den Release zum Beispiel mitfeiert und mal das Buch auf Instagram hochhält oder wenn man es gelesen hat, auch weiter sagt. Das sind tatsächlich auch sehr oft andere Autorinnen, die da für einen Cheerleader spielen und einen da unterstützen.
Das stimmt, das finde ich auch immer richtig schön, wenn man sich da so gegenseitig auch so ein bisschen hochpushen kann oder vielleicht auch mal andere Menschen erreicht, indem man einfach mal ein anderes Buch in die Kamera hält als in dem Genre, in dem man selbst vielleicht schreibt. Aber man liest ja doch immer in sehr vielen Bereichen. Und dann ist es sehr, sehr cool, wenn man das so teilen kann.
Ist der Austausch bei Frauen anders als jetzt bei meinen Geschlechtsgenossen?
Würde ich für die Fantasy zum Beispiel wahrscheinlich aus meiner Erfahrung heraus eher nichts sagen. Also die Runde, die ich kennengelernt habe, wo sowohl Autorinnen als auch Autoren aus dem Genre einfach zusammengesessen sind, hat das eigentlich kein so großes Thema gespielt. Das war viel bunter und naja, jedes Genre hat ja, glaube ich, so ein bisschen sein Image. Ich finde immer Fantasy-Autoren, bin ich auf irgendwelchen Festivals oder so war, man saß immer sehr schnell zusammen und hatte sich immer wahnsinnig viel zu erzählen. Ich glaube, so die Leute, die aus der Spannungsecke kommen, auch. Und da sind ja immer beide Geschlechter eigentlich noch gut vertreten, würde ich sagen.
Würde ich jetzt auch mal so behaupten.
Das denke ich auch. Also bei Romance gibt es nicht ganz so viele, gerade bei New Adult, männliche Autoren. Aber die gibt's und da wird kein Unterschied gemacht. Also das ist ganz genau dasselbe, wie die Bücher da beworben werden, wie man füreinander da ist, weil man ja auch ein bisschen im selben Boot sitzt.
Ich würde aber auch nochmal einwerfen, man muss das aber auch können. Also gerade wenn man jetzt Social Media so anspricht, als Autorin, für meine Seite kann ich sagen, das ist etwas, was ich mir gerne angucke, aber selber auch gar nicht so gut kann. Also ich bin eher jemand, der, wenn er diese Kommunikation sieht und er sagt, ah ja, aber was bringe ich jetzt ein? Da fühle ich mich zum Beispiel persönlich eher gehemmt, wenn es um Social Media geht. Kann das aber immer gut nachvollziehen, wenn man dann auch irgendwie sieht, wie Leute ihren Vertrag feiern oder so. Wollte ich mal jetzt aber eine Lanze für brechen, dass nicht jeder, der nicht sagt, dass halt nicht dabei ist. Ne?
Aber ich denke, das mit Social Media, das kommt vielleicht auch bei dir noch. Also ich finde, je mehr man da so mit anderen interagiert und sich da auch gegenseitig so feiert, desto mehr Resonanz kommt da auch und man kommt in Gespräche, die man so vielleicht gar nicht führen würde. Und das geht halt oft auch nur über Social Media, weil man die Leute eben sonst nie kennengelernt hätte. Und da kommt man in so schöne Gespräche und kann sich so schön auch unterstützen gegenseitig. Das wird bestimmt auch noch für dich Präsenz zeigen.
Das ist lieb, danke. Ich denke, dass man da wahrscheinlich auch verschiedene Ausdrucksformen hat. Ne? Und ich wäre wahrscheinlich mehr so ein Typ, der eher visuell gerne unterwegs ist bei solchen Sachen und diese ganzen sozialen Sachen. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Temperamente, aber vielleicht führt das jetzt auch vom Weg weg.
Aber es ist wirklich, also Social Media ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil wir haben so das Mittel, um unsere eigene Werbung zu machen, wenn es jetzt nicht Spitzentitel beim Verlag ist und der Verlag das macht. Aber gleichzeitig wird auch von uns verlangt, dass wir so ein bisschen einen zusätzlichen Job machen und so unser eigenes Marketing. Das ist nicht einfach und ich verstehe auch, dass das nicht jeder machen möchte, weil es auch sehr zeitaufwendig ist.
Das stimmt.
Ja, und wie viel Freude man mitbringt, weil ich glaube, das ist immer so ein richtig starker Motor. Diese Diskussion, was du gerade irgendwie angedeutet hast, dass Verlage sich ja schon wünschen, dass schreibende Menschen da auch aktiv sind in dieser Hinsicht und ihre eigene Marketingabteilung darstellen, sage ich jetzt mal so, was ja auch nachvollziehbar ist. Und wenn man es gut kann, ist es ja auch echt ein Geschenk. Und ich glaube, da muss wahrscheinlich aber trotzdem individuell so manche auch die Chance haben, rauszufinden, wie er das für sich machen möchte, damit es auch auf der anderen Seite, man spürt, es macht jetzt auch Sinn, da hinzugucken. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch so viele verschiedene Möglichkeiten, was man alles machen kann.
Naja, es sind ja auch zwei Paar Schuhe, ne? Gerade wenn du jetzt Autor oder Autorin bist, dann kommst du ja eher aus der einsamen Welt. Nehmen wir nochmal das Schneebild. Du sitzt an deinem Schreibtisch und guckst aus und da ist sonst niemand. Und jetzt musst du dann plötzlich da interagieren und eventuell ja auch mit Leuten dich auseinandersetzen, mit denen du dich sonst nicht auseinandersetzen würdest.
Es ist eigentlich wirklich verrückt, weil wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeiten, wo ich nur Leserin war, wusste ich sehr wenig über die AutorInnen der Bücher, die ich so verschlungen habe. Und ich bin auch nicht groß auf die Idee gekommen, da jetzt zu googeln und nachzusehen, was machen die in ihrer Freizeit und oder was könnten die posten. Also das kam natürlich alles erst sehr viel später. Und das Interesse, das LeserInnen jetzt auch an den Menschen hinter den Büchern haben, ist einerseits natürlich sehr schön. Andererseits ist es auch so ein bisschen scary, weil man sich halt dann hinstellen muss und da sein muss und halt eben nicht nur am Schreibtisch sitzen kann, was auch so ein bisschen teilweise die romantische Vorstellung ist von so einer introvertierten Autorin zum Beispiel, die sich den Job vielleicht extra ausgesucht hat, um in ihren eigenen Welten zu versinken und dann muss sie plötzlich da sein und vielleicht auch noch ein spannendes Leben haben, das Leute interessant finden.
Ja, oder eine Ausdrucksform finden, um das irgendwie zu vermitteln, ne? Das ist, also ich kenne jetzt auch, folge gerne auch Illustratoren und Illustratorinnen, die, was weiß ich, auch Kinderbücher machen, viel Fantastisches und die haben dann die super Chance, ihr Leben zu malen, wo ich dann immer denke, wow. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Ausdrucksform, als wenn ich meinen Schreibtisch fotografiere.
Ja, das stimmt, da arbeitet jeder irgendwie so mit dem, was er hat, ne?
Mhm. Es ist ja zudem auch nochmal was anderes, ob du dich jetzt bei Instagram präsentierst oder eben in einem Podcast, der übrigens ja den Beisatz hat, Outdoor Insights, also sprich, wo es um nichts anderes geht, Stefanie, als jetzt die kennenzulernen, die dahinter stecken.
Ja, das auf jeden Fall. Man kann auch noch was anderes machen, was ich persönlich total spannend finde, zum Beispiel, was vor ein paar Jahren noch gar nicht so gang und gäbe war, dann sehr kontrovers diskutiert worden ist. Ich mag zum Beispiel Pseudonyme. Gerne auch geschlossene, weil ich das irgendwie sehr faszinierend finde, mir nochmal zu überlegen, es ist wie so ein kleiner Kunstgriff, selber nochmal eine Figur zu erschaffen, auch wenn es nur die Gestaltung eines Namens zum Beispiel ist. Ich denke, was passt zu dem, dieser Welt, die da entstanden ist, die jetzt zwischen zwei Buchdeckeln kommen wird?
Also ich hatte vorher auch ein Pseudonym. Ich habe vorher unter Flora Engler geschrieben tatsächlich, weil ich zu der Zeit aber auch noch so halb in der Schule war. Also ich habe gerade mein Abi gemacht und alles hat sich so ein bisschen gedreht und gewendet. Und da war das für mich dann einfach so eine kleine Sicherheit, sage ich mal, dass ich ein Pseudonym habe und mich dann eben nicht direkt jeder findet und ich erstmal das machen kann, worauf ich Lust habe, ohne dass da direkt jeder auf mich zukommt. Und dann habe ich mich jetzt aber im letzten Jahr dazu entschieden, das Ganze einmal umzudrehen und doch meinen richtigen Namen zu verwenden. Ich habe jetzt meinen Nachnamen tatsächlich ein ganz kleines bisschen abgeändert, aber das liegt einfach rein daran, dass man ihn so besser aussprechen kann. Beziehungsweise jeder weiß, wie man ihn aussprechen muss, wenn man ihn so liest. und habe mich von dem Ganzen jetzt verabschiedet, weil ich mich einfach ein bisschen wohler fühle unter meinem Namen. Und auch wenn die Leute mich dann so anschreiben oder ansprechen oder wenn ich dann eben Dinge verschicke oder anfrage, dass das auch unter meinem Namen passiert. Ich fühle mich einfach ein bisschen wohler jetzt damit.
Mein Name eignet sich tatsächlich einfach nicht für auf ein Buch vorne drauf. Mein Nachname ist, ich heiße schon wirklich Stephanie, aber ich hatte schon mehrere Nachnamen in meinem Leben, weil ich zuerst den von meiner Mama hatte und dann hat die geheiratet und jetzt ist es der Nachname von meinem Stiefvater und der ist gemeinsam mit Stephanie einfach viel zu lang, um das abzudrucken und ich musste dann auch immer buchstabieren. Das ist dann ganz peinlich am Telefon, wenn man dann merkt, dass ich das Telefon-ABC nicht kann und dann plötzlich so Sachen sage wie P, wie dann fällt mir nicht ein, dann sage ich nicht Paul oder Peter, sondern dann sage ich irgendetwas anderes. Also das ist, ja, und deswegen haben wir uns dann mit dem Verlag darauf geeinigt, dass das kürzer und knapper wird. Und dann habe ich mich ganz merkwürdigerweise an einen Satz von meiner Lateinlehrerin erinnert, die meinte, Alliterationen merkt man sich besser. Und deswegen ist es jetzt Stephanie Santer.
Ja, das mit dem Nachnamen, dass man den nicht aussprechen kann, so, oder der zu lang ist oder man ihn buchstabieren muss, das verstehe ich.
Ja, ist wirklich. Ich glaube, ich habe sogar schon mal P wie Popcorn gesagt und ich habe mich nicht sehr erwachsen dabei gefühlt.
Sophia, da bist du natürlich jetzt nochmal gefragt mit der Erläuterung zu Sophia Mars. Ich meine, man kann ja schon denken, was dahinter steckt, aber...
Was würde man denn denken, was dahinter steckt? Ich hatte, glaube ich, Sophia einfach sehr schön gefunden als Namen, sehr klar. Und Mars kommt tatsächlich, also ich bin Fantasy-Autorin, ich sag das, ich mag Horoskope und Astrologie. Und ich fand so der Art Roman, wie die Erhabenen sind, passt irgendwie dieses Kraftvolle des Mars, dieses nach vorne gehende und mir gefällt viel einfach die Energie, die hinter diesem Sternbild steckt. Also eher aus einem Gefühl herauskommt. Es ging eigentlich auch recht schnell, wo ich dachte, ich möchte ja gerne ein Pseudonym für diese Bücher haben, für diese Romantasy und der war relativ fix da. Ich dachte anfangs tatsächlich erst, er sei vielleicht ein bisschen zu kurz, zu schlicht und habe dann ein bisschen rumgehört und die Rückmeldungen waren eigentlich immer so, dass das geteilt worden ist, was ich selber wahrgenommen habe für diesen künstlerischen Namen. Wie sagt man eigentlich auch Pseudonyme noch, nicht künstlerisch. Naja, so diese Sache und war dann ganz happy damit.
Horoskop, wer ist hellhörig geworden bei euch?
Ich bin hellhörig geworden. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe meine Horoskop-App wieder gelöscht. Eine Freundin von mir hat gesagt, ich soll mir das runterladen und ich fand die auch eine Zeit lang ganz toll, weil sie auf gruselige Weise sehr akkurat war. Allerdings, wenn die mir dann morgens schon gesagt hat, dass heute ein brenzlicher Tag wird, dann wollte ich das irgendwann nicht mehr wissen, weil ich habe mich dann gefragt, ist das dann so self-fulfilling prophecy, wenn da jetzt so ein Feuer-Emoji steht und Achtung, passen Sie auf. Und dann gehe ich den ganzen Tag so mit weit aufgerissenen Augen durch den Tag und habe Angst, dass irgendwas passiert und ich habe die dann wieder gelöscht für meinen Seelenfrieden. Aber ich finde es schon sehr spannend.
Das war ja eine resolute App, meine Güte.
Ja, die hat auch wirklich teilweise gemeine Sachen gesagt. Ich weiß nicht, ob ich die App weiterempfehlen würde.
Ich glaube, da kann man auch einfach einen anderen Blick drauf haben und sagen, es gibt ja immer, wenn es um Astrologie geht, wird ja mal ein gesamtes Spektrum beleuchtet. Und das finde ich halt so schön. Das ist nie Mars ist kämpferisch zum Beispiel, wenn man das nimmt, oder energiegeladen, sondern es gibt ja immer wie so zwischen zwei Polen, links und rechts und die ganze Bandbreite dazwischen. Das heißt also, wenn da irgendwer auftaucht, wo vielleicht deine App sofort Feuer gesetzt hat und sagte, bleib heute zu Hause, verlass dein Bett nicht, könnte man ja auch sagen, vielleicht ist es ja genau die Power, die du brauchst, um gut durch deinen Tag zu kommen. Also das Feuer. Ne? Ich wäre da viel offener in der Interpretation.
Also würdest du sagen, nochmal runterladen und nochmal eine Chance geben?
Jein. Vielleicht eine andere suchen, die total offen ist und dass du selber für dich, also ne, dass du nicht so das Gefühl hast, da werde ich ja geritten, sondern dass du der Reiter am Sattel bleiben kannst und sagst, das und das, das nehme ich. Also nicht, weil ich willkürlich gucke, sondern weil ich weiß, dass es ein bisschen breiter aufgestellt ist und alles.
Aber wo liest du zum Beispiel dein Horoskop, wenn du es machst?
Also ich lese gar nicht so mein Horoskop. Ich interessiere mich tatsächlich mehr so für das, was dahinter steht, was alles praktisch bei der Astrologie als, naja, die würden sagen, Instrumente mit reingezogen wird, was da alles Einwirkungen haben kann und warum und wie sich das verändert. Und ja, also ein bisschen mehr in diese Richtung. Ne, obwohl ich das mit dem, gib mir bitte mein Tageshoroskop, finde ich auch natürlich sehr verführerisch, ne? Dass man für sich selber vielleicht auch viel besser eine Möglichkeit sieht, wie verstehe ich das jetzt, was in mir drin passiert, wenn dann gerade der Mond irgendwie besonders mit der Venus in Kontakt steht und ich merke auch schon, ich bin sehr kreativ und schöngeistig unterwegs, dann passt das natürlich super, wenn sich das irgendwie spiegelt, ne? Mhm. So was fände ich auch nicht schlecht. Also vielleicht sollte ich dich doch mal nach der App fragen.
Sie heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, sie heißt Coaster. Und das, was ich ganz nett fand, ist, dass man auch seinen Freunden, die diese App haben, so kleine Messages schreiben kann. So zum Beispiel, wenn man weiß, jemand hat heute einen harten Tag, weil man sieht auch deren Horoskop, dann kann man denen schreiben, you go girl oder so. Das war tatsächlich ein ganz witziges Feature.
Klingt doch ganz süß.
Der andere, kannst du gar nichts mit anfangen?
Spannend finde ich das auch sehr, aber ich bin da nicht so tief drin im Thema, dass ich da viel zu sagen könnte. Ich höre mir das aber immer sehr gerne an. Also ich höre mir das auch gerne an, wenn mir Leute ihr oder mein Horoskop vorlesen. Dann sage ich immer, ah ja, okay, das passt oder das passt vielleicht nicht so gut. Aber ich selber komme da nicht so auf die Idee, mir das auch mal anzuschauen. Wo ich dann wieder im Thema voll dabei bin, ist Manifestation. Also da freue ich mich immer, wenn ich da irgendwie so ein bisschen was mehr zu lernen kann oder das auch mal anwenden kann und es dann auch mal klappt. Ja.
Magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Weil das ist zum Beispiel so ein Gebiet, wo ich sagen würde, den Begriff, na, der streift einen natürlich, aber was man so genauer darunter verstehen kann, wüsste ich ja zum Beispiel gar nicht.
Also im Prinzip geht es ja darum, dass man sich selbst ein Ziel setzt oder gerne etwas erreichen möchte in der Zukunft und man dann eben versucht, seine eigene Energie gegenüber dem, was man gerne hätte, beziehungsweise in Zukunft haben wird, auf das Ganze anpasst, sage ich mal. Also man möchte sich auf das gleiche Energielevel begeben. Und das funktioniert halt vor allem so, dass man sich eben vorstellt oder selbst sagt, dass man das Ganze schon hat. Also einfach sowas sagt wie, ich weiß nicht, ich würde mir einen Verlagsvertrag wünschen, wäre das, wie du es dir eigentlich denkst, aber in der Manifestation wäre es dann eben sowas wie, ich habe den Verlagsvertrag. Also du versetzt dich aktiv in dieses Zukünftige, was du gerne erreichen möchtest. Und das ist was ich schon versuche umzusetzen und gerne auch mal mache. Es klappt nicht immer, aber irgendwie hilft es einem trotzdem so ein bisschen an das zu glauben, was man gerne erreichen möchte.
Da könnt ihr alle Ausgabe 265 zuhören. Manifestieren, alte Wut und freie Liebe. Unter anderem Professor Dr. Oliver Lazar dabei. Also der hat sich damit wissenschaftlich beschäftigt. Sophia, wir haben ja eben alle rausgehört, dein Pseudonym ist geschlossen und wir erfahren auch nicht so viel von dir. Bevor wir dann gleich auch zu deinem Buch kommen, möchten wir natürlich noch so ein bisschen über deine Konstellation der Sterne erfahren.
Ja, sehr schön. Also über meine ganz persönliche könnte man wahrscheinlich darüber ableiten, dass ich nicht so das dringende Bedürfnis habe. Ja, was heißt Bedürfnis? Oder gar nicht so den Wunsch verspüre, so im Vordergrund zu stehen, sondern eigentlich in meinem Fall mehr die Bücher nach vorne schieben möchte. Und selbst wenn es um die Namensgebung geht, mir lieber etwas überlege, was zu den Büchern gut passt. Also wenn es um den Namen geht. Ne, wenn man in die kleine Bio guckt, die ja bei Büchern oder Verlagsseiten beigefügt ist, steht da schon drin, was auch zu mir als Person passt. Und das ist ja auch mein Bild, das da drin ist. Der Autorinname Sophia Maas, in dem schwingt eigentlich für mich eher mehr der Roman mit seiner Kraft und Energie. Und ich mag das total gerne, wenn sich sowas spiegelt. Also Es ist gar nicht so, wenn man sagt, geschlossenes Pseudonym, ich möchte mich verstecken. Ich glaube, es ist für mich eher so meine Ausdrucksart, ne? Wo dann sich auch spiegelt, ich muss nicht abtauchen, sondern ich kann schon mein Gesicht zeigen, aber es ist mir gar nicht so wichtig. Ich glaube mir, es ist dann meistens, mir macht es einfach mehr Freude, wenn ich noch eine Chance kriege, irgendwie mit meiner Geschichte noch eine Runde zu drehen und mir noch was zu überlegen dazu. Das trifft es dann einfach viel besser. Und wenn ich mich selber darstellen sollte, wäre ich, glaube ich, dann nicht so kreativ.
Steffi, kommst du drauf? Jungfrau, Steinbock, Fisch oder Stier?
Diese Frage.
Ich würde sagen Fisch, aber ich muss auch sagen, dass ich immer nur mein Horoskop lese und jetzt gar nicht weiß, was so die Eigenschaften von den anderen sind. War es richtig?
Also Fisch wäre ja eigentlich sogar, finde ich, ziemlich gut geraten von Stefanie. Also, weil wenn man Fisch sagt, wäre es ja so, der ist ja verträumt und sehr für geistige Welten geöffnet und lässt auch sein Ich, glaube ich, ganz gerne mal los, um mehr mitzutreiben im Wasser, ne? So bin ich aber nicht.
Also wir können
nicht... Na, losbohren.
Nein, wir bohren doch nicht. Ist ja ein Wohlfühlformat hier.
Ich finde es auch eher spaßig.
Fisch ging jetzt auch nur deshalb nicht, dass wir vergessen, dir zu gratulieren.
Nein, tut er nicht.
Was war die andere Option?
Tippen wir noch weiter?
Wir hatten Jungfrau, Steinbock, Fisch und Stier.
Oh.
Du darfst ja auch ein neues ausdenken und erklären.
Nee, dann sage ich am ehesten die Jungfrau.
Auf die Idee bin ich natürlich jetzt gar nicht gekommen, dass alle vier falsch sein können.
Oh.
Das wär's, ne? Also Löwe bin ich schon mal nicht, das kann ich sagen. Ne, so mit breiter Brust auf einer Bühne stehen und all eyes on me und die Sonne scheint, wenn ich da bin. Das ist es dann wahrscheinlich nicht.
Wir werden es nicht rauskriegen.
Ganz geheimnisvoll.
Genau, nein. Ganz geheimnisvoll. Aber
bin ich umsonst Fantasy-Autorin geworden, Mensch, das macht Spaß.
Wir werden sie gleich auf die ganz große Bühne schieben und dann muss sie erzählen. Mhm. Und dann muss sie vor allen Dingen auch erzählen, was der Mars bitteschön mit einem Vampir zu tun hat.
Das kann ich. Da fällt mir sofort was ein.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir nehmen dich beim Wort. Da fällt dir viel ein. Die Erhabenen. Aha. Wir reden über eine Dilogie.
Richtig, ja. Also zwei Bücher, die beide zusammengehören, aufeinander aufbauen. Und um den Faden nochmal aufzunehmen mit der Sophia Maas, als ich diesen Roman oder die Idee hatte, stand eigentlich meine Heldin des Romans sehr stark im Vordergrund, die Amaya. Und die hat so eine Power in sich, wo ich dann gesagt habe, die ist für mich eigentlich ein weiblicher Romeo. Und weil ich diese Romeo-Figur immer sehr gerne gemocht habe von Shakespeare oder auch in der Verfilmung mit Leonardo DiCaprio, wenn der seine Julia sieht, sofort verliebt ist und nichts beachtet, an nichts denkt und sie innerhalb kürzester Zeit in einen Fahrstuhl zieht und küsst, ungeachtet dessen, was dann das alles für Folgen hat. Und diese Frühlingskraft, sage ich mal, wenn es einen so richtig packt und mitreißt und man gar nicht mehr besonders vernünftig unterwegs sein kann, selbst wenn man es möchte, sondern nur noch diese Energie in sich trägt. Das hat mich total fasziniert. Und als sie Amaya sich zeigte und man spürte, in der schlummert das auch, die nehmen wir mit. Die wird halt dann ein weiblicher Romeo und nicht nur ein weiblicher Romeo, sondern die kriegt auch noch Fangzähne verpasst. Hat das für mich alles irgendwie wie so eine Sprungschanze in eine neue Welt. War das. Und dann sind die Erhabenen entstanden.
Sophia, das war mir jetzt ein bisschen wenig und ich bleibe bei deiner Figur. zumindest bei der einen, beim Vampir und versuche jetzt noch mehr rauszusaugen aus dir zum Buch, zu der erhabenen Liebe so rot wie Blut.
Ja, wobei die Erhabenen ja auch die Frage so ein bisschen mitbringen, sind das Vampire? Ich glaube, es steht tatsächlich sogar ein bisschen auf dem Umschlag drauf. Die Frage, was ist auch ein Vampir? Also wir haben ja wirklich in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, sehr viele sehr berühmte Vampirromane kennengelernt. Und was ich daran ja selber auch so liebe als Leserin, ist ja, dass sie ganz viele Facetten dieses Mythos ja immer wieder neu beleuchtet haben. Sie haben einige Themen wegfallen lassen, die Frage dann in einem Roman. Verbrennt der Vampir im Sonnenlicht? Ja, nein. Manche nehmen es rein, für manche ist es gar nicht wichtig. Was ist das mit dem Blutdurst? Steht das im Zentrum dieser Figur oder ist es eher das Unsterbliche an ihr? Das sind auch so Themen, die mich total faszinieren, nach all den vielen Büchern, die ich gelesen oder vielleicht auch geschrieben habe. Und die Erhabenen sind jein, würde ich sagen. Es gibt Reißzähne, es gibt Blutdurst, aber sie sind auch schon ein bisschen, würde ich sagen, weiterentwickelt, als wenn sich die Evolution weitergedreht hat. Es gibt noch die Altvorderin in dem Buch, die tatsächlich Wesen sind, wo man nicht weiß, wo sie herkommen und diesen Blutdurst mit sich bringen. Aber Amalia gehört zu den Geborenen, praktisch der nächsten Ausgabe, mit der sich die Erhabenen auf der Welt gezeigt haben, den Menschen, und gesagt haben, so, wir sind hier. Und uns gehört jetzt übrigens auch der Thron, weil wir euch so sehr weit überlegen sind. Unter anderem auch deshalb, weil sie Gaben besitzen und damit alle ihre Gefühle, ihre Emotionen, ihre Reaktion darauf unterdrücken können. So, und ausgerechnet, Amalia ist wahrscheinlich die Einzige, die davon nicht ganz so begeistert ist und Menschen auch nicht für tief unter ihnen stehen ansieht, sondern gleich von Anfang an eine Faszination für sie mitbringt. Und man sagt, sie ist da sehr interessiert dran, was die machen, und schleicht sich dann auch auf einen Maskenball ein, um Menschen zu beobachten, und lernt den ersten Menschen dann auch gleich sehr gut kennen. Das ist ein junger Mann, und ja, es gibt da allerdings im Hintergrund noch ein Thema. Man befindet sich mit der Geschichte auf einer keltischen einsamen Insel, wo die Erhabenen hingehen, um zu lernen, wie es denn ist, wenn diese Gaben, Gefühle zu kontrollieren, plötzlich aufhören zu wirken und sie diesem ganzen Chaos ausgeliefert sind. Und genau all das bricht dann über Amalia sozusagen auf diesem Maskenball, als sie diesen jungen Mann, Caelan, kennenlernt, ein. Und sie stellt sehr schnell fest, dass Gefühle nicht nur aufregend, spannend und prickelnd sind, sondern auch sehr, sehr dunkel, mitreißend und überfordernd sein können, und was gar nicht natürlich auch gerne gesehen wird in ihrer Gemeinschaft, weil die Folge ist auch, was sie gar nicht am Anfang, wo sie sich so Hals über Kopf auf diesen Ball stürzt und auf diesen Mann, den sie da kennenlernt, abschätzen kann, ist, du machst ja nicht nur die Erfahrung des Gefühls, sondern sie prägt dich. Und wenn du denn zurückkehrst in dein Leben, zu deinen Leuten, hast du wie deinen Geruch verändert. Du bist nicht mehr dieselbe Person, die du vorher warst. Du hast was kennengelernt. Und du bist ein bisschen gezeichnet durch deine Erfahrungen, die du vorher vielleicht sehr stark kontrollieren konntest. Also man merkt jetzt schon, es geht tatsächlich auch um Fragen wie Unsterblichkeit und was ist, wenn Vampire von Menschen etwas nehmen, was man auch als Lebensenergie, Lebenskraft sehen kann. Was bedeutet das für beide Parteien? Aber es geht auch viel um die Frage, was ist eigentlich Liebe und wo kommt sie her? Also es sind viele Dimensionen, und das fand ich persönlich an den Erhabenen so schön, als ich sie schreiben durfte, dass man da auf ganz vielen Pfaden wandeln konnte. Ob es denn romantische Dinge sind, Liebesgeschichte, aber auch Spannung ist auch ganz viel drin. Und dann halt dieses Eintauchen in die eigene Welt. Wie möchte ich diesen alten Mythos auf meine Art erzählen?
Bevor jetzt Fragen der beiden anderen kommen, sag ich allen, die den Podcast hören, ab dem 2. April 2026 hört ihr dann am Ende dieses zweiten Podcast-Kapitels einen Auszug aus dem Argon-Hörbuch.
Also mich würde schon mal interessieren, du hattest am Anfang gesprochen von einer Art weiblichem Romeo aus Romeo und Julia. Inwiefern dich die Geschichte da auch so ein bisschen inspiriert hat vielleicht?
Ja, also die ist schon tatsächlich so wie eine kleine Hintergrundsfolie. Ist ja dieses Shakespeare'sche zwei große, mächtige Familien, die sich gegenüberstehen, ne? Diese Feindschaft, die ganz alt ist und Auswirkungen hat, als würden sie überall das Grundwasser vergiftet, sage ich mal. Und diese jungen Menschen, die da in dem Theaterstück eingeführt werden, ne? Die so ganz viel Kraft, auch die Nebenfiguren sind ja auch wunderschön, oder Mikuzi und alles, was das, die haben ja unheimlich viel Power und die stoßen sich ja richtig wund an diesen Alter, an dieser alten Familienfehde. Das fand ich halt auch immer so faszinierend. Und wenn man dann sieht, gerade dieses junge Paar, das dann reinkommt und von den beiden aufeinander stoßenden Familien regelrecht zermahlen wird, obwohl man anfangs glaubt, die bringen ja so eine Energie für sich mit und sie sehen ja auch anfangs nur sich selbst. Wie ist das? Das ist ja so ein alter Grundkonflikt sozusagen, den habe ich sehr gerne mit rübergenommen. Ne, wenn auf der Insel die Menschen, auf dieser keltischen Insel, die Gaben für die Erhabenen nicht zählen und die Menschen da sowas wie Widerstand aufbauen können. So habe ich das für mich gerne mitgenommen gehabt, ne? Dass Erhabene und Menschen wirklich da erstmal richtig auseinanderstoßen und die beiden, die sich da kennenlernen, Kaelan und Amaya, halt gucken müssen, wie können wir mit dem, was wir für uns jetzt gerade hier irgendwie entdeckt haben, retten zwischen dem, was da in Gang gesetzt wurde und sich durch die beiden dann auch noch beschleunigt.
Mhm. Und hast du dann auch eine, sag ich mal, komplett erfundene Welt und ein komplett erfundenes Setting? Oder dadurch, dass es auch Menschen gibt, hast du, sag ich mal, auch menschliche Elemente, die wir jetzt hier auch, und Probleme, was auch immer, mit drinne?
Oh, das ist eine gute Frage. Gar nicht so schnell und leicht zu beantworten. Also man hat die Perspektive von Kaelan mit drinne, der ja auch gucken muss, wie gehe ich damit um, auf jemanden zu stoßen, der mich entweder als Futter sehen könnte oder auch eher als jemanden sieht, den er nicht wirklich für voll nimmt, ob das nun berechtigt ist oder nicht. Und er beobachtet Amaya auf seine Art ja auch. Er hat ja auch eine gewisse Vorstellung darüber, wie sie sein müsste und wo er sie jetzt so ganz anders kennenlernt und sie sich auch selber erst kennenlernt, das muss man ja auch dazu sagen, obwohl sie eine ganz fixe ist auf der Ebene, spiegelt das ja auch ganz viel, ne? Dass diese Frage, was man ja auch in anderen Vampirromanen schon hatte, wie viel menschlich ist es in ihnen? Ne? Es gibt ja die Horrorversion, die dann ein Vampir so erzählt, dass es halt ein blutsaugendes Monster ist und es gar keine Persönlichkeit entwickelt. Und es gibt ja nicht an so ganz große Klassiker aus dem Genre, denke wie, das ist auf Deutsch, Tagebuch eines Vampirs, wo du dann eher erzählt kriegst, wie sich über eine sehr lange Zeit auch diese Persönlichkeit entwickelt und das, was sie interessiert. Also da gibt es ja wirklich ganz viele Möglichkeiten. Ja.
Ich habe tatsächlich gar keine Frage, sondern was anderes zu sagen. Was ich nämlich richtig toll finde, ist, dass Kaelan Aberdeen, dass er der Mensch ist und Amalia quasi diejenige mit dem fantastischen Hintergrund, weil es ja oft so ist, gerade die Vampirbücher, die ich gelesen habe, dass es so das Bild des ahnungslosen Mädchens ist, die gar nicht weiß, dass es Vampire gibt. Und das ist natürlich auch spannend. Aber das hat man auch schon sehr oft gelesen. Und was ich ganz toll finde, ist, dass quasi hier der Love Interest, der männliche, der Mensch ist. Genau.
Spannend. Das hatte ich so gar nicht bedacht gehabt. Das hat sich eher aus den Figuren ergeben. Aber ja, stimmt. Fällt jetzt auch kein Roman ein, wo es so rum ist. Kenne ich eher aus TV-Serien dann, dass man dann die Bekannte, aber dann sind das immer meistens so ganz mächtige Vampirinnen, die eingeführt werden. Mhm, stimmt.
Ja, weil es ja auch in dem Sinne die Erwartungshaltung, Schrägstrich auch gerne mal Vorurteile, auf den Kopf stellt. Wenn wir New Adult Romance hören, dann wissen wir ja alle, was für Gedanken bei dem oder der ein oder anderen dann immer mitschwingen.
Ja, obwohl ich das mit den Leseerfahrungen schon auch nachvollziehen kann. Also es ist, wie kommt es denn dazu, dass viele Romane es dann eher so machen, dass es eine Heldin gibt, die die Welt erstmal kennenlernen muss? Ne? Es ist ja auch ein alter Fantasy-Kniff. Ne? Das ist, wenn ich dann beim Herrn der Ringe mit Frodo auf die Reise gegangen bin, musste der ja auch ganz unbeleckt erstmal in diese Welten eintauchen und alles kennenlernen, sobald er sein kleines Aueland verlassen hat. Und ich als Leserin gehe ja an seiner Seite mit. Das ist ja schon mal. Oder wenn ich jetzt hier eine Heldin-Junge hätte, die auf einen Vampir oder eine Vampirwelt stößt und die mit mir stellvertretend dann ja auch erstmal kennenlernen kann. Ich glaube aber, man kann es heute auch locker anders machen, weil wir alle mittlerweile viel Fantasy kennen. Ne? Wir haben schon vieles gelesen, wir haben es vielleicht im Kino gesehen gehabt oder gestreamt, keine Ahnung. Wir kommen auch viel schneller rein. Und das einfach jetzt mal auf den Kopf zu drehen und dass das eigentlich die haupterzählende Figur, die Amaya, aus der Welt stammt, die wir als Leser kennen oder Leserin kennenlernen. Das kann man, glaube ich, jetzt auch schon gut machen, ohne dass es zu kompliziert ist für die Leute. Vielleicht kann ich das mal so einwerfen.
Also es ist so, fast so ein bisschen so, als hättest du die klassische Heldenreise für dich einfach umgedreht.
So ein bisschen, ne? Naja, oder irgendwann sagt, stimmt. Also man könnte eigentlich sagen, Amayas Heldenreise sind die Menschen, also auf die sie trifft. Und erstmal über Kaelin sozusagen jemanden kennenlernen. Und sie muss ja auch gucken, sie erzählt selber über die Welt der Erhabenen, aus der sie kommt und da auch eine Familie hat, die hoch angesiedelt ist, wo sie dann sagt, ja, okay, da habe ich jetzt gar nicht zu beigetragen. Ich bin erst 18 Jahre alt, aber ist jetzt so. Und werden eigentlich von Anfang an dazu angehalten, dieses seit Jahrhunderten eingeführte System weiterzuleben und zu repräsentieren. Und ganz ehrlich, ich langweile mich jetzt schon zu Tode. Und wie soll das bloß weitergehen? Und das ist alles reglementiert. Wir drücken alles weg. Was ist denn nochmal aktuell der Reiz, dass ich eine Ewigkeit durchhalte? Ne? Also man sieht schon, es ist nicht die Frage, wo kriege ich die nächste Portion Blut her, sondern es ist wirklich dieses, was macht mein Leben denn lebenswert? Und dass sie dadurch, als sie auf Kaelin stößt, ja sozusagen in etwas ganz Neues eintaucht. Ne? Also eigentlich ist sie eine fantastische Heldin, die Heldenreise in die Menschenwelt oder ins menschliche Gefühlsleben unternimmt.
Was ich sagen wollte, ist, dass das auch eigentlich richtig cool ist, das mal zu lesen, weil man sich ja immer so ein bisschen identifizieren will mit, sei es jetzt Hexen oder eben Vampire, sich so ein bisschen aus dem eigenen Leben flüchten und sich vorstellen, ach, wie wäre es, wenn ich irgendein magisches Wesen wäre und so richtig coole Sachen machen könnte. Und hier ist es quasi umgekehrt. Amaya ist so unter Anführungszeichen richtig cool und ein Vampir oder die Erhabene. Und sie langweilt sich und findet ihr Leben gar nicht toll. Und anscheinend interessiert sich dann viel mehr so, was machen die Menschen um mich rum.
Ja, das klingt sehr schön, wie du es gerade zusammengefasst hast.
Ich freue mich schon sehr aufs Lesen.
Danke.
Ich wollte dich noch fragen, schreibst du oder hast du die Geschichte dann nur aus Amalias Sicht geschrieben oder aus der Sicht von beiden Protagonisten?
Als ich angefangen habe, war es tatsächlich Amalia, die die Geschichte erzählt hat, auch als Ich-Person, also als Ich-Perspektive erzählt. Und ich habe dann aber beim Schreiben schnell mitgekriegt, dass es spannend wäre, halt tatsächlich die Menschenperspektive auf sie, ne, weil wir wirklich sehr dicht an ihr dran sind, wie sie das empfindet. Und was ist denn da überhaupt genau los auf der Insel und wie wird Amaya wahrgenommen? Das war mir dann auch wichtig, so dass es jetzt immer wie so ein Sprenkel im Text aus der dritten Perspektive dann gibt, wo Menschen, also nicht nur Kaelin, Kaelin hat natürlich den Hauptteil dieser Kapitel bekommen, aber auch andere Figuren. Es gibt zum Beispiel auch eine Vampirsicht einmal auf Amalia. Das war ganz, ganz cool, weil sie eine Figur, Telier, sehr entwickelt hat während des Schreibens. Das war gar nicht so geplant, aber der nahm immer mehr Platz ein und ist eine sehr lebendige Nebenfigur geworden, wo ich auch immer noch nicht weiß, wo der Zug hinfährt mit ihm. Und der kriegte dann plötzlich ein eigenes Kapitel, wo er sie beobachtet. Und das fand ich dann auch zum Beispiel sehr spannend. Also, dass man innerhalb dieser Geschichte durch die Art, wie man sie erzählt, halt auch immer noch einen anderen Blickwinkel kriegen kann. Ja? Und da ist dann, glaube ich, nicht nur die Sicht der Menschen spannend, sondern halt auch zum Beispiel in diesem Fall von einem Erhabenen, der die Lage mit den Menschen gar nicht so einschätzt wie Amaya und sie dann eher dabei beobachtet, was sie da tut und mit seinen eigenen Reaktionen auch wieder fertig werden muss. Weil, wie gesagt, auf der Insel, auf dem größten Teil des Gebiets, diese Gaben, die Emotionen zu kontrollieren, halt nicht funktionieren. Also es klingt jetzt alles sehr psychologisch, aber es gibt auch ganz viel Spannung.
Das klingt sehr spannend, nicht nur psychologisch.
Die Erhabenen. Verrat so schwarz wie der Tod gibt's ab März 2027. Den ersten Teil, Die Erhabenen, Liebe so rot wie Blut, gibt's ab März 2026. Wir bleiben beim Blut im Titel, drücken es nur jetzt auf Englisch aus. A Legacy of Silk and Blood. Das Erbe von Seide und Blut. Steffi.
Ja, ich finde, das ist ein ganz toller Titel. Der Verlag hat den vorgeschlagen und ich war sofort Feuer und Flamme. Weil oft ist es ja so, dass Bücher, während man die selber schreibt, einen ganz anderen Titel haben. Und da wird dann nochmal dran gebastelt. Und dieses Mal war ich sehr glücklich. Ich finde, das klingt schon so Fantasy-mäßig. Und ich sag mal ganz kurz und knapp, um was es geht. Und zwar um Livia, die in ihre einzige Heimat Valencia zurückkehrt. Das ist eine Stadt in Spanien. Und sie will dort ihre Jugendliebe Coen wiederfinden und schleust sich dafür als Zimmermädchen in ein Hotel ein, in dem der mittlerweile wohnt. Aber er tut so, als würde er sie nicht mehr kennen. Was Livia aber nicht weiß, ist, dass in diesem Hotel Menschen verschwinden und er quasi mit all seinen unfreundlichen Enemy-Vibes versucht, sie davor zu bewahren, die Nächste zu sein. Und ich habe selber 3 Jahre lang in Valencia gewohnt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch die Stadt, aber es ist so eine wunderschöne Stadt, ungefähr 2 Stunden unter Barcelona. Eine wunderschöne Altstadt, eins der ältesten Viertel, das heißt El Carmen. Und ich bin da immer durchspaziert und da war schon so viel Geschichte an den Hauswänden und wirklich so um jede Ecke, um die man gebogen ist. Und mir war immer klar, irgendwann muss ich eine Geschichte schreiben, die in Valencia spielt. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich immer New Adult Liebesgeschichten geschrieben, ohne Fantasy. Und das war eigentlich dann auch der ursprüngliche Plan, halt eine sommerliche Liebesgeschichte, die da spielt. Und habe dann angefangen, so ein bisschen mehr Fantasy zu lesen. Und dann dachte ich so, es wäre aber auch ein richtig gutes Setting für einen Fantasy-Roman. Vor allem, weil Fantasy ja oft in so ganz, ganz kalten, windigen Küstenorten spielen und es gibt Nebel und es ist kalt oder es ist in Schottland und Valencia ist so ein bisschen das Gegenteil mit seinem Sonnenschein, aber gleichzeitig gab es da überall so dieses dunkle Gusseisen und so diese Fratzen, die an den alten Hausmauern sind und Gargoyles und so Dinge und dann dachte ich, das passt eigentlich ganz gut und dann war zuerst das Setting da. Also normalerweise ist ja immer so ein bisschen die Geschichte zuerst da oder die Protagonisten bei mir. Und hier war es so, ich will eine Fantasy-Geschichte in Valencia schreiben, dann habe ich mich hingesetzt. Und Valencia ist auch sehr stark verbunden, so als Ende der Seidenroute. Und ich war dann an einem Nachmittag im Museum und habe mir das Seidenmuseum angeguckt. Und irgendwie kam dann eins zum anderen. Und dann kam diese Geschichte dabei raus.
Auch du darfst gerne noch ein bisschen.
ich kann auch gerne noch weiter erzählen. Also das war wirklich Valencia kann ich sehr weiterempfehlen, falls jemand mal ein Setting braucht, weil egal was man über diese Stadt googelt, die gibt sehr viel Geschichte her. Auch sehr viel, das sich super einbauen ließ in mein Buch. Sei es jetzt das Wappen, das man wirklich überall sieht, auch auf den Laternen und den Kanaldeckeln. Das ist nämlich eine Krone mit Fledermäusen. Und diese Fledermaus, die ja auch super zu Fantasy passt, da gibt es die Geschichte dazu, dass im Jahr, ich glaube, es war 1238 oder so, dass Valencia belagert wurde und die Leute dort nur rechtzeitig gewarnt wurden, weil sich eine Fledermaus entweder in der Rüstung, in so einer Ritterrüstung versteckt hat und die dann gescheppert hat oder gegen eine Trommel geschlagen hat mit ihren Flügeln. Da gibt es 2 verschiedene Versionen, aber jedenfalls hat die Fledermaus die Truppen gewarnt und dann konnten die rechtzeitig sich wehren. Und das fand ich irgendwie so eine ganz interessante Geschichte, die dann auch so ein bisschen, weil ich halt auch die Stadt als solche, wie sie ist, mit einbauen wollte, das dann auch so vorkommt in A Legacy of Silk and Blood oder auch der Vollmond von Valencia, wo überliefert ist, dass man quasi sicher ist, solange der Vollmond scheint, weil der eben so hell ist. Und den dann auch so als fantastisches Element so ganz besonders eben einzubauen. Und was auch tatsächlich besonders war, war, dass ich das Buch geschrieben habe, während ich noch dort gewohnt habe. Und ganz oft bei New Adult oder New Adult Romantasy ist es ja, dass man nicht unbedingt an dem Ort ist. Vielleicht kann man eine Reise hinmachen, eine Recherchereise, sei es jetzt nach Schottland oder irgendwo an die Ostküste der USA oder so. Aber das war auch richtig schön, in Valencia wirklich zu sitzen, obwohl Sommer war, strahlender Sonnenschein und ich dann so ein bisschen Spooky-Vibes reinbringen musste. Aber da auch, wenn gerade eine Schreibblockade da war, einfach mal wirklich durch die Altstadt zu spazieren und dann so die Geschichte Stück für Stück aufsammeln, die man danach weitergeschrieben hat.
Wo ist die Sternenfrau aufmerksam geworden? Beim Vollmond?
Eigentlich eher, wie sie Stefanie eben so schön erzählt hat, als ja, dieses zum einen spürte man so dieses Verliebtsein in diese Stadt, dass man da richtig schön mitgehen konnte und auch so die, als wenn man sie begleitet, während sie feststellt, dass diese Stadt irgendwas in ihr weckt, eine Geschichte, eine Inspiration, ob es jetzt die Geschichte mit den Fledermäusen oder der Krone, was ich mir sehr stark vorstelle, dem dunklen Gusseisen, was da alles ist. Als wenn man schon die Atmosphäre durch ihr Erzählen gespürt hat, dass man selber vom inneren Auge irgendwie schon fast da war. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass da wohl noch dann der Funke dann irgendwie gekommen ist, tatsächlich eine Story spielen zu lassen. Wobei ich jetzt fast wirklich noch ein bisschen mehr gerne über die Geschichte hören möchte, weil was ist denn da los in dem Hotel? Darfst du da noch ein bisschen mehr erzählen?
Da kann ich gerne noch erzählen. Das Hotel liegt direkt am Strand und ist das älteste der Stadt. Also in Wirklichkeit gibt es das nicht. Wobei, es gibt es schon. Es gibt ein 5-Sterne-Hotel, das da ist, wo ich es mir vorgestellt habe quasi. Das im Roman heißt es El Arcano. Und sobald man das Hotel betritt, passieren ganz merkwürdige Dinge, die den meisten Menschen aber nicht auffallen sollten. Der Protagonistin allerdings schon. Also die bemerkt, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, dass die Anweisungen, weil sie wird ja als Housemaid quasi da eingestellt und die Anweisungen, die sie da kriegt bei der ersten Versammlung, die sind schon ganz merkwürdig. Da heißt es zum Beispiel von der Hotelmanagerin, wenn die Gemälde aufmümpfig werden, dann deckt sie für 3 Tage ab und wenn sie dann immer noch schweigen, dann kommen die auf den Dach, nicht schweigen, dann kommen die auf den Dachboden. Und sie fragt sich so, hä, und wieso sollten die Gemälde aufmümpfig sein? Oder wieso sollten sie die Blumen anmalen, weil die immer direkt verblassen, sobald die ins Hotel reinkommen? Dann sollen die doch den Blumenlieferanten wechseln, denkt sie sich. Aber ist auch gleichzeitig, ist es halt ein Luxushotel, gleichzeitig denkt sie sich, ah, die haben da alle einen Knall. Und merkt wirklich erst nach einiger Zeit, dass die Dinge, die sie zu sehen glaubt, tatsächlich passieren und dass es keine guten Dinge sind und dass sie in Gefahr ist. Und wer das aber schon viel früher weiß, ist Cohen, der mit der Inhaberfamilie des Hotels sehr eng verbündet ist und auch mittlerweile im Hotel wohnt und sich sehr wohl noch an seine Jugendliebe oder Jugendfreundin erinnern kann, aber ihr zuliebe so tut, als wüsste er nicht, wer sie ist. Und sie auch mit allen Mitteln loswerden will. Also es ist so ein Haters to Lovers, Enemies to Lovers Trope, der vorkommt. Und was aber eigentlich dahinter liegt, ist, dass er sie eben schützen will. Und das finde ich immer auch so einen ganz schönen Twist, wenn man zuerst nicht versteht, hä, wieso verhält sich der männliche Protagonist so abweisend? Das könnte ja so perfekt sein. Jetzt haben die sich wieder nach all den Jahren und sehen sich endlich. Aber so wie er sich verhält, also das geht gar nicht. Und wenn man dann aber weiß und so merkt, so für Kapitel im Nachhinein, oh Gott, irgendwas läuft da gar nicht gut. Und dann als Leserin erfährt, oh, er wollte sie die ganze Zeit nur beschützen und wusste nicht mehr, wie er das machen soll. Das lese ich tatsächlich selber auch sehr gerne. Und das hat sich dann auch beim Schreiben so ergeben, dass das so sein muss, dass Cohen gar nicht anders kann, als zu behaupten, dass er sie nicht kennt, weil Livia ansonsten in sehr großer Gefahr schwebt. Denn im Hotel verschwinden immer wieder Menschen. Und was der Klappentext da jetzt nicht so verrät, ist, dass es auch Hexen gibt, die in dem Roman eine Rolle spielen. Und diese Hexen haben vor Jahrhunderten den Großteil ihrer Magie verloren. Und was die jetzt brauchen, um sich weiterhin auf die Suche nach ihrer Magie begeben zu können, ist menschliches Blut. Und was würde sich dann natürlich besser eignen, als ein Hotel zu haben, in dem Leute einchecken und hinter den Mauern quasi eine endlose Blutzufuhr ist, weil man die ganz dringend braucht.
Das klingt nach einer ganz spannenden Mischung. Ich war jetzt am Überlegen, als du es erzählt hast, dieser fantastische Anteil, den du hast, dass dir dann, du sagst Hexen, aber auch Blutmagie ist passieren, unheimliche Dinge mit Bildern, die anfangen zu murmeln. Ist das denn von der Fantasy eher so ein bisschen märchenhaft düster oder auch sehr modern? Also wie würdest du das selber beschreiben?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Urban Fantasy und es ist schon sehr nah am echten Leben. Also die Protagonistin, das ist quasi auch genau umgedreht. Also sie ist ein Mensch, sie ist der ahnungslose Mensch, der da rein stolpert und keine Ahnung von Magie hat. Und die fantastischen Elemente, die dann vorkommen, sind welche, die man schon ganz oft gesehen, gelesen, gehört hat. Also eben zum Beispiel sprechende Bilder. Aber was ich ganz, ganz spannend fand einzubauen, ist eben so dieser geschichtliche Anteil der Stadt. Also die historische Seite mit der Seide, dass da quasi ein Fluch ist aus dieser Zeit. Und das kann ich auch verraten, weil das kommt direkt im Prolog vor. Als Livia und Cohen noch Kinder sind und beide in Valencia wohnen, da stoßen die eben auf diesen Fluch. Und der hatte eigentlich für immer im Verborgenen bleiben sollen. Aber die entdecken den und ziehen den auf sich. Und da ist so ein bisschen so quasi dieses Element drin, so der Fluch, der aus der Vergangenheit kommt und bis in die Gegenwart reicht. Und woher der Fluch aber kommt, den haben damals Hexen gemacht. Und Nachfahren von diesen Hexen gibt es heute noch. Und die Magie, die für diesen Fluch gebraucht haben, und der Fluch, der nie gebrochen wurde, quasi die Magie, die sie nie zurückgekriegt haben, die hat die natürlich Generation für Generation sehr wütend gemacht. Und dass da jetzt zwei, unter Anführungszeichen, ahnungslose Kinder so den Fluch auf sich ziehen und dann das zu ganz vielen Problemen führt. Das war so ein bisschen auch sehr lustig, damit zu spielen, weil es schon sehr teilweise realistisch ist und sehr nah, ich würde sagen sehr modern, sehr, sehr nah am wirklichen New Adult ist. Einfach mit so ein bisschen Hexen und Magie und Fluch und bösen Menschen mit dabei.
Da würde mich dazu jetzt mal interessieren, wie du diesen Umschwung geschafft hast von klassischem New Adult Romance zu dieser Romantasy, wie das bei dir kam, dass du dahin gewandert bist.
Also ich wusste immer schon, dass ich Geschichten schreiben will, egal welches Genre die jetzt sind. Ich bin immer so ein bisschen, das klingt vielleicht jetzt verrückt, aber ich glaube ganz fest daran, dass so eine Geschichte, die kommt zu mir und entweder ich schreibe die auf. Oder vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr dann eine Geschichte hattet, wo ihr so dachtet, nee, die passt jetzt nicht so. Und dann ein paar Monate später hört man, dass eine ähnliche Geschichte bei XY-Verlag rauskommt und jemand anders hat die geschrieben. Und dann denkt man sich so, oh Gott, die Idee, die so eine ganz ähnliche Idee hatte ich ja. Und das verstärkt so ein bisschen meinen Glauben daran, dass so Geschichten herumschwirren. Man schnappt die sich und schreibt die oder die fliegen weiter. Und deswegen würde ich auch gar nicht kategorisch ausschließen, nur weil ich halt bisher Romance geschrieben habe, dass halt dann vielleicht mal eine Romantasy dabei ist oder vielleicht irgendwann in der Zukunft auch ein ganz anderes Genre. Aber es war nicht ganz einfach, den Switch zu finden, auch beim Schreiben, weil es halt doch auch anders ist, dann nicht nur die Romance zu schreiben, sondern auch so eine Welt drumherum zu schaffen, so eine fantastische Welt, die von vorne bis hinten Sinn macht. Also ich hatte sehr, sehr viele Plotholes. Ich saß sehr oft grübelnd am Schreibtisch. Ich habe in der Zeit dann sehr viel Fantasy gelesen, weil ich das natürlich immer inspirierend finde, mich dann so ein bisschen in der Bubble aufzuhalten, die ich halt dann auch am Schreibtisch so ein bisschen in meinen Laptop mit einfließen lassen möchte, so die Vibes. Aber ich habe den großen Fehler gemacht. Falls meine Lektorin das hört, die wird lachen. Die weiß das. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch Bright gelesen von Adi Hazelwood. Und das ist ja quasi so eine Romantasy-Rom-Com, weil Adi Hazelwood halt immer sehr, sehr lustig schreibt. Und die hat da wirklich sehr viel, auch so ein bisschen so gar nicht so dieser Fantasy-Vibe drin ist, sondern wirklich der Rom-Com-Vibe, den man eben auch aus ihren Liebesgeschichten kennt. Und da ist mir danach aufgefallen, dass ich mich wohl immer ein bisschen beeinflussen lasse von dem, was ich gerade lese. Denn mit dem Verlag abgesprochen war, dass es eine Gothic Romantasy wird, also A Legacy of Silk and Blood. Und was ich dann abgegeben habe, war etwas, das zwar sehr witzig war, aber ein bisschen am Thema vorbei. Und da habe ich dann quasi nochmal eine komplett neue Fassung geschrieben, damit das auch so ein bisschen mehr in diese Gothic-Vibes reingeht, die eigentlich vorher im Exposé geplant waren. Und seitdem passe ich immer sehr gut auf, dass ich die Bücher, die ich lese, während ich schreibe, dass die mich nicht zu sehr irgendwie in so eine Richtung inspirieren und dass ich auch immer ein bisschen gucke, so passt der Vibe, falls ich mich da jetzt inspirieren lasse, überhaupt zu dem, was ich gerade schreiben soll.
Das wäre ja eigentlich mal eine ganz interessante Folge, wenn man das alleine nehmen würde, dass Autoren, welche Genres auch immer, aus der Belletristik mal erzählen, was passiert eigentlich, wenn ich, während ich in einem Schreibprozess bin, mich aber als Leser oder Leserin gerade total in einen anderen Roman vergebe und der bei mir dann auch wirklich so eine innere Präsenz bekommt und ich bin mit der Sprache im Gange, ich bin mit dem Erzählstil im Gange, die Figuren schwirren mir durch den Kopf. Was macht das eigentlich mit meinem eigenen Schreiben? Weil das hat man ja bei dir jetzt gerade eben so total schön rausgehört, was du ja auch tollerweise so ganz ehrlich erzählt hast. Mensch, da gibt man ein Exposé ab, da steht Gothic praktisch drüber und liest dann etwas und auf einmal kriegt die ganze Geschichte eine komplett andere Färbung. Was sind das so für Prozesse und wie man dann tatsächlich zu sich selber sagen muss, okay, das Buch packst du jetzt vielleicht erst doch mal wieder ins Regal zurück, weil nicht, dass das dich hier auf dumme Gedanken bringt. Weiß nicht, Leandra, ist dir das auch schon mal passiert?
Ich glaube so nicht. Also ich lasse mich schon viel beeinflussen so von dem, was ich lese. Aber bei mir ist es so, wenn ich eine starke Lesephase habe, dann habe ich keine Schreibphase. Also ich kann nicht so gut schreiben, wenn ich parallel dazu ein Buch lese, in das ich sehr vertieft bin. Das funktioniert für mich nicht. Hinterher kann ich dann, passiert mir was, ich sage, okay, das Element, das hat mir so gut gefallen, das würde ich schon auf meine Art und Weise gerne irgendwie einbringen. Aber gleichzeitig so funktioniert das für mich gar nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass ich mich so beeinflussen lassen kann, dass das Genre auch oder der ganze Ton sich so ein bisschen ändert. Aber ja, ich hoffe nicht, dass es mich sehr beeinflusst.
Aber hast du dir, Steffi, denn jetzt irgendwelche Regeln auferlegt? Also du sagtest ja schon, du musst ein bisschen aufpassen. Oder man kann es auch anders fragen. Gibt es denn Bücher, wo du sagst, die ziehe ich dann extra zur Rate, um tiefer reinzukommen? Wenn du jetzt sagst, vorher hast du Romans mehr geschrieben, jetzt kam das fantastische Element dazu, dass du sagst, ich bin erstmal losgezogen und habe mir einen Stapel Fantasy-Bücher geholt, die mich angesprochen haben, oder?
Also ich bin ja eine Querbeet-Leserin und die Fantasy-Bücher, die waren schon alle auf meinem Kindle. Aber tatsächlich ist es dann immer so, dass ich phasenweise in ein Genre reinrutsche und dann schon auch sehr lange zum Beispiel nur Romance lese. Ich bin aber jetzt auch an einem Punkt, ich bin 31, wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob das einfach meine 20er waren, wo ich halt sehr gerne Liebesgeschichten gelesen habe und das jetzt vielleicht so ein bisschen mehr in die so Romantic-Thriller-Richtung vielleicht weitergeht oder ob das vielleicht einfach gerade in ist und jeder liest das. Also ich kann mich dann selber oft nicht ganz einschätzen, wo meine Vorlieben liegen. Man muss sich ja auch nicht entscheiden, das ist das Schöne bei Büchern. Man kann viele lesen, nicht alle, aber viele. Aber ob ich mir jetzt neue Regeln auferlegt habe, doch ich glaube, was ich mir vorgenommen habe, ist während des Schreibprozesses viel öfter auch immer wieder mein Exposé herauszukramen und da zu gucken. Denn obwohl ich so eine Mischung, also ich plotte, ich pense auch, also das heißt, ich schreibe auch einfach manchmal so auf Gefühl drauf los, aber es gibt schon so einen Rahmen und je nachdem, wie viel meine Lektorinnen vorher wissen müssen, habe ich auch kein Problem damit, das vorher genau zu plotten. Aber manchmal verselbstständigt sich das dann beim Schreiben, was schön ist, weil dann fühlt sich das alles so ein bisschen magisch an und gar nicht mehr so, ich sitze am Laptop und schreibe, sondern so die Geschichte, die rauscht durch mich durch. Aber manchmal rauscht die halt dann auch in alle möglichen Richtungen und da ist es wahrscheinlich gut für mich, immer wieder so einen kleinen Blick aufs Exposé zu werfen, damit man sich da rechtzeitig wieder in die richtigen Bahnen lenken kann, wenn es zu sehr abweicht.
Bleibst du der Fantasy dann treu oder war das, wenn du, weil du gerade gesagt hast, dass dich jetzt auch Spannungselemente, Thriller-Elemente in der Romance interessieren, war das so ein Ausflug oder?
Also ja. Ich habe jetzt gerade noch kein neues Projekt, deswegen kann ich dir die Frage gar nicht so genau beantworten, wo es jetzt hingehen soll und was ich dann gerne schreiben möchte. Ich wäre auf jeden Fall für alles offen. Was sehr schön war am Fantasy-Buchschreiben, ist natürlich so die Kreativität, die da so ein Ticken grenzenloser werden kann, was man halt bei New Adult so nicht einbauen kann, weil da gibt's halt die reale Welt und da gibt's keine Gemälde, die sprechen oder Blumen, die verblassen und die man wieder anmalen muss und so Dinge. Also das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aber ich merke halt jetzt gerade mit dem Thrill-Element, das so ein bisschen in die Romance Einzug gehalten hat, dass ich das schon auch sehr spannend finde. Und gleichzeitig auch toll eigentlich, dass Romance so breit aufgestellt ist und man sich da in alle Richtungen ein bisschen verwirklichen kann. Weil ich glaube, was schon immer in meinen Büchern mit drin sein wird, ist so eine Liebesgeschichte.
Thriller war ja schon ein gutes Stichwort. Damit machen wir gleich weiter.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Leandra, wir war natürlich das Stichwort für dich und Thriller auch. Wir sind bei deinem Debüt.
Richtig. Also ich habe mein Debüt tatsächlich sogar schon mal veröffentlicht unter meinem Pseudonym. Und jetzt im vergangenen Jahr habe ich mich dazu entschieden, das Pseudonym abzulegen. Und dann war für mich auch der Umschwung, dadurch, dass es meine erste Geschichte war, einfach nochmal dieses Gefühl von, ich möchte das Ganze auch nochmal unter meinem Namen rausbringen. Das war mir jetzt irgendwie nochmal sehr wichtig. Ich meine, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt. Man hat so bei der ersten Geschichte, es ist irgendwie so was Besonderes. Man hat so eine ganz besondere Verbindung dazu. Das ist fast schon noch persönlicher. Und da war mir das jetzt sehr wichtig, das nochmal rauszubringen. Jetzt habe ich das gemacht. Und es geht tatsächlich um eine schizophreniekranke junge Frau. Und wenn ihr die Krankheit so ein bisschen kennt, dann weiß man ungefähr, okay, die Personen hören Dinge, die sie eigentlich nicht hören sollten, sage ich mal, und sehen auch Dinge, die eigentlich nicht da sind. Und ich fand dieses Element sehr spannend, um dann da eben so eine Geschichte mit aufzubauen, weil ich mich halt gefragt habe, was wäre denn, wenn die Personen, die das eben sehen und hören, vielleicht sogar auch Dinge sehen und hören, die wirklich da sind oder vielleicht mal passiert sind oder so, mit denen andere Menschen nur nichts anfangen können. Und dann habe ich mir halt dieses Element genommen und habe dann versucht, da so eine Geschichte drumherum zu bauen, die trotzdem nicht die Sicherheit liefert, was passiert oder was passiert gerade nicht. Und dadurch habe ich dann jetzt eben meine Protagonistin entwickelt, die heißt Aurelia Perez und in der Geschichte wird sie bezeichnet als Lia, weil sie eben ihren ganzen Namen nicht mag. Sie hat es immer sehr schwer so in ihrer Familie, weil sie mit ihrer Krankheit eben dort nicht so akzeptiert wurde und ist dann sehr früh ausgezogen. Und da zu der Zeit fing es eben an, dass die Stimmen und die Dinge, die sie sieht, noch lauter wurden und noch stärker sichtbar wurden. Und sie wollte dem Ganzen dann eben auf den Grund gehen und hat sich dann so ein bisschen verfangen in so einer Schleife aus Dingen und Ereignissen, die passiert sind, teilweise sehr schlimme Dinge, Morde oder auch Unfälle, die sie gesehen hat. Und niemand sonst sieht das Gleiche. Sie wird begleitet in der Geschichte vor allem durch ihren besten Freund und eine sehr gute Freundin von ihr, die mit ihr zusammenwohnt. Und die gehen mit ihr so ein bisschen auf den Grund des Ganzen und versuchen herauszufinden, was es jetzt war, was es nicht war. Lia wurde auch sehr früh von ihrer Mutter verlassen durch eine Bedrohung von ihrem Vater. Und dadurch ist sie quasi ganz auf sich alleine gestellt. Das Einzige, was sie hat, was geblieben ist, ist ein Brief, in dem eben steht, dass der Vater gefährlich ist. Und gemeinsam versuchen sie dann halt rauszufinden, was passiert ist, warum sie das Ganze sieht und hört und ob eben doch vielleicht was Wahres dran ist.
Bisschen geht noch.
Ja, genau. Und zwar haben wir auf jeden Fall ein fiktives Setting. Also ich habe, dadurch, dass ich den Gerichtsprozess in den USA sehr interessant finde, habe ich tatsächlich mich dazu entschieden, dass die Geschichte in den USA spielt. Da habe ich mir aber eine fiktive Kleinstadt ausgesucht und bin dann eben so ein bisschen in diese Gerichtsprozessschiene gekommen und habe mich da sehr eingelesen und geschaut, wie das Ganze so funktioniert, viele Anwaltsserien geguckt und ich möchte nicht zu viel sagen, nicht spoilern, aber es wird in dem Buch eben auch einen Prozess geben und ja, eine ganz große Anklage und es macht einen großen Teil des Buches aus, aber warum, das werde ich natürlich jetzt noch nicht verraten.
Wie würdest du denn sagen bei deinem Thriller, was das für Schwerpunkte sind? Weil du scheinst, also wie ich das richtig verstanden habe, wird die ganze Geschichte aus Sicht deiner Heldin erzählt, die eine psychische Krankheit hat? Oder ist das dann eher, dass sich das dann ist ein bisschen fast wie übersinnlich, dass die Sachen, die sie sieht, möglicherweise real waren? Also wie ist da genau, die Ausrichtung? Also
dieses Element, das gehört eben auch zur Auflösung. Also da werde ich natürlich nicht sagen, ob das real ist oder nicht, was sie da sieht. Mhm. Aber es ist schon ein großes Element, also gerade auch ihre Krankheit, dadurch, dass das natürlich auch total ihren Alltag bestimmt. Und auch eben diese Sorge und diese Angst des ständigen Verfolgtwerdens spielt halt auch eine sehr große Rolle. Und das habe ich mir dann eben auch zum Thema gemacht, dass es auch im Alltag von ihr deutlich wird. Also nicht nur, dass sie eben diese Verbrechen sieht und hört, sondern halt auch ja außerhalb davon sehr beeinflusst wird und sie eben auch von dieser Angst geprägt wird. Und die Geschichte wird dann halt erzählt, nicht nur aus ihrer Sicht, aber zum großen Teil eben, damit man natürlich auch ihre Innenwelt gut verstehen kann. Und dann eben zum Teil auch aus der Sicht ihres besten Freundes. Aber ich habe auch vereinzelt Kapitel aus Sicht der Schwester und aus Sicht eines Täters. Einfach weil ja ich keinen allwissenden Erzähler habe und dementsprechend brauchte ich natürlich dann auch diese Perspektiven und diese Elemente. Damit man aus allen Sichten dann auch Dinge erzählen kann, wenn nicht jeder der Personen bei einem Ereignis dabei war.
Ich bin da jetzt direkt, als du angefangen hast zu erzählen, auf die Produktseite von dem Buch gegangen und habe die Leseprobe aufgemacht. Und ich muss sagen, ich finde das immer richtig cool, wenn Bücher so ein bisschen aufgelockert sind, sei es jetzt durch zwei verschiedene Erzählstränge oder Zeitsprünge oder wenn so Tagebuchkapitel sind. Und bei dir steigt man direkt ein mit Fakten über das Leben mit Schizophrenie und dann ist ein Diagnosebericht drin. Das finde ich immer richtig cool, wenn quasi nicht nur so der Erzählblock da ist, sondern wenn das irgendwie durch so bestimmte Textelemente so ein bisschen aufgelockert ist. Und was ich dich dazu fragen wollte, ist, hast du dir das im Vorhinein so überlegt, auch diese vielen Sichtweisen, die vielen Charaktere, die in den Kapiteln zu Wort kommen? Oder hat sich das einfach ergeben?
Also zwei Sichten war klar, dass es die geben wird, nämlich die von Lia und die von ihrem besten Freund. Und der Rest hat sich auch so ein bisschen so ergeben, weil einfach in dem Buch Dinge passiert sind. Es hat Ereignisse gegeben, die aus Sicht der Hauptperson nicht geschrieben werden konnten, weil sie halt nicht dabei war. Und das ging dann natürlich nicht anders, als dass sich das so entwickelt, dass auch noch andere Perspektiven gezeigt werden müssen. Und gerade auch diesen Diagnosebericht, den du gerade angesprochen hast, den hatte ich tatsächlich eigentlich erst in der Mitte der Geschichte. Da passiert nämlich noch etwas und da muss meine Protagonistin dann in eine Klinik. Und dieser Diagnosebericht ist quasi der alte Bericht von ihrem ersten Aufenthalt in der Klinik. Und da hatte ich dann mit vielen Testlesenden von mir drüber gesprochen. Und die haben dann gesagt, dass es eigentlich ganz interessant wäre, wenn man genau dieses Element mal an den Anfang packt und dann mit so ein paar Fakten startet, weil man ja nicht zwingend einen Einblick von der Krankheit hat. Und das fand ich ganz cool und dann habe ich das so übernommen.
Also das finde ich eine sehr gute Idee, vor allem wenn es dann der alte Diagnosebericht ist und man dann noch so einen Plot-Twist quasi dadurch drin hat. Und das auch mit den Fakten über das Leben mit Schizophrenie. Man hat zwar so eine Ahnung quasi, weil es ja auch oft vorkommt, gerade in Thrillern, aber das finde ich auch toll, dass das nochmal vorne mit drin ist, dass man schon beim Einstieg so ein bisschen weiß auch, wie die Protagonistin ist, weil du hast quasi etwas über die Protagonistin erzählt, ohne sie mit einem Wort zu erwähnen. Das ist auch, ich finde es immer schön, wenn Bücher mal so ein bisschen auch Überraschungen drin haben und man etwas über Charaktere erfährt, ohne dass man jetzt direkt aus deren Sichtweise liest.
Ja, danke. Also ich hatte auch tatsächlich diese Fakten über Schizophrenie habe ich vorher erarbeitet durch meine Recherche, aber dann eben auch nochmal durch jemanden, der selbst betroffen ist, quasi abklären lassen. Er hat dann nochmal drüber gelesen und hat mir dann halt so bestätigt, beziehungsweise dann in der Wortwahl nochmal ein bisschen geholfen. Und ich glaube, dann habe ich mich ganz gut da aufgestellt, weil es natürlich auch immer schwierig ist, wenn man selbst nicht betroffen ist, da so Fakten aufzuzählen. Aber ich glaube, das hat dann am Ende ganz gut geklappt.
Liest du denn dann auch selber in dem Genre? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dass es quasi ein Thriller sein soll?
Ich lese tatsächlich schon immer in dem Genre. Ich weiß, ich kann mich eigentlich kaum an eine Zeit davor erinnern, wenn, dann waren es Kinderbücher, aber so mit 14 habe ich tatsächlich schon angefangen, da so ein bisschen einzutauchen in die Welt der Spannung. Und ich komme da auch nicht so richtig von weg. Ich lese trotzdem sehr viel querbeet auch. Also ich werde mir auch eure Bücher auf jeden Fall mal anschauen. Aber es führt mich doch irgendwie immer zurück, beziehungsweise sind auch alle meine Lieblingsbücher so im Spannungsbereich angesiedelt. Weil irgendwie ist das so das, was mich dann doch am Ende am meisten catcht.
Auch vielleicht deshalb, weil du später Richtung Drehbuch tendierst?
Ja, könnte schon auch passieren. Also Drehbuch hat bei mir ja auch insofern schon eine Rolle gespielt, dass ich auch tatsächlich fürs Schultheater schon mal das ein oder andere geschrieben habe. Das war dann natürlich im Kinderbuchbereich, sage ich mal. Aber Drehbücher spielen auch schon immer irgendwie eine große Rolle. Deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, das ein oder andere auch da mal zu verwirklichen.
Jetzt gilt New Adult ja als die Rettung oder als einer der großen neuen Anker und Hoffnungsschimmer der Buchbranche. Ich habe auch jetzt irgendwann gelesen, wie viel davon verfilmt wird und verfilmt werden wird. Wenn wir jetzt dann nochmal die Fantasy mit reinnehmen, die reden ja in der Ausgabe 266 schon über KI. Kann die auch jetzt bei Fantasy-Filmen oder bei der Verfilmung von Fantasy-Filmen helfen?
Ja, oder wir verfilmen sie demnächst selbst. Das ist ja, wenn ich jetzt denke, großer Bestseller war jetzt ja gerade Jaros mit ihren Drachen Forthwing, glaube ich, heißt die Reihe. Und ich habe da neulich ein KI-Filmchen auf Instagram gesehen, wo jemand den ersten Band quasi mit als KI-Film zusammengefasst hatte mit ganz großen, starken Szenen. Und ich war wirklich baff. Da sitzt sich jemand hin, macht das aus welchen Gründen auch immer. Okay, zu ihm stellt er so einen Film her, wo die Drachen fliegen und es große Szenen in der Dunkelheit gibt und alles. Ne? Und man hat so einen Zusammenschnitt von diesem Roman innerhalb kürzester Zeit gehabt. Ne? Auch diese KI-Hochglanz-Optik natürlich getrimmt. Da war bei dem Tempo, den das aufgenommen hat, dass ich jetzt so einen Film schon sehen konnte. Und ich denke, was ist in 2, 3 Jahren? Da gibt es natürlich viele Überlegungen, vielleicht auch Antworten drauf, aber als Autorin die Vorstellung, dass man ein Tool an die Hand kriegt, dass man das, was man über Sprache zum, so transportiert, die Geschichte, die man da irgendwie für sich erfährt und ausbaut, vielleicht auch auf diese Art präsentieren zu können, finde ich auch spannend.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es in Zukunft sehr schnell gehen wird, dass man gerade so Fantasy Verfilmungen über KI macht oder produziert. Was ich daran wiederum okay finde, sage ich mal in Anführungszeichen, ist, dass es ja wirklich fantastische Wesen sind, die es so dann nicht gibt. Wo ich dann immer denke, dass es dann wiederum schade ist, ist, wenn man keine echten Menschen dabei hat. Also so SchauspielerInnen, die würde ich schon sehr ungerne ersetzen wollen. Bei Drachen und bei sag ich mal, auch Buchtrailern, die dann mit so vielen fantastischen Wesen erstellt werden. Da hätte ich jetzt auch keine bessere, schnellere Lösung, muss ich ehrlich sagen. Aber einen ganzen Film fände ich einfach für die Menschen, die da so dahinter stecken und diese ganze Arbeit und dieses ganze intensive Miteinander arbeiten, finde ich einfach schade, wenn man das so vollständig ersetzt.
Ja, aber wir reden ja über Fantasy, Stefanie.
Ja, ich würde trotzdem auch zustimmen. Also in ganz vielen Bereichen, gerade im kreativen Bereich, finde ich es schade, wie viel die KI schon ersetzt oder wie viel Raum die einnimmt. Ich finde es aber gleichzeitig schön, dass wir uns auch die Frage stellen, inwiefern wir das wollen und ob wir das gut finden. Und kann ja auch Kunst sein, einer KI genau zu sagen, wie die jetzt zum Beispiel ein Bild generieren soll, weil was es ja auch oft gibt, sind nicht nur Trailer, sondern auch Charakterkarten zum Beispiel zu den Büchern, verschiedene Illustrationen. Ich glaube, dass es da trotzdem noch so ein bisschen mehr diesen persönlichen Touch hat, wenn etwas von einem echten Menschen kommt und sich da jemand hingesetzt hat und seine eigene Kreativität damit einfließen hat lassen, um da jetzt zum Beispiel die Welt, die wir uns vorgestellt haben beim Schreiben, so real werden zu lassen oder zu veranschaulichen. Und ja, bei Filmen, ich sehe es wirklich sehr ähnlich. Wenn das jetzt fantastische Elemente sind, die man durch KI da so ganz groß auf die Leinwand bringen kann, dann ist das natürlich cool. Aber sobald das anfängt, echte Menschen und Schauspieler zu ersetzen, finde ich sowas schade. Egal, ob es dann mein Buch wäre, das vielleicht schneller auf die Leinwand gekommen wäre, oder ein anderes Buch, das ich gerne als Film gesehen hätte.
Noch ein anderer Aspekt. Die Buchmesse in Leipzig steht bald an. Wir alle wissen jetzt schon, was wir drüber lesen werden. Wir alle haben auch jetzt schon die Bilder vor Augen, welche Halle am meisten besucht werden wird. Also wie groß ist die Last? Oder ist es vielleicht sogar gar keine Last, sondern eher eine Freude zu wissen, ich bin eine, die für die Zukunft des Buches steht?
Also ich durfte letztes Jahr schon bei einem Podcast über dieses Thema sprechen und da war gerade die Frankfurter Buchmesse über die Bühne und wir wissen ja alle, was da dann die Nachberichterstattung war und man wusste es natürlich da auch schon im Vorhinein, was geschrieben werden wird, was immer so ein bisschen geschrieben wird über dieses Genre. Und da wurde ich auch gefragt, was ich dazu sagen möchte und was ich davon halte. Und ich habe damals gesagt, dass ich glaube, dass es so ein bisschen daran liegt, weil es von Frauen oder meistens von Frauen und dann auch meistens für Frauen geschrieben wird. Und dass es dann vielleicht einfach so ein bisschen schlechter gemacht werden muss, vor allem wenn es dann erfolgreich ist. Ich verstehe nicht genau, warum das so ist, aber ich finde es ja schade. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass uns der Erfolg recht gibt und dass das eigentlich das ist, was zählt, dass diese Bücher gelesen werden, dass es Leute gibt, die diese Bücher in die Hand nehmen und dass es Leute gibt, die diese Bücher gerne schreiben und dass man sich dann auf das konzentrieren sollte und nicht, ob jetzt irgendjemand bei RTL sagt, dass das rosa Schund ist oder dass es nur um Sexszenen geht, weil ganz klar, wenn man so ein Buch mal aufgeschlagen hat und gelesen hat, dann sieht man, wie viel Tiefe einen New Adult Roman haben kann und aus wie vielen Perspektiven der verschiedenen, nämlich wirklich verschiedenste Themen beleuchtet und gerade jungen Menschen eben näher bringt und dass es viel mehr darum geht und dass auch die Sexszenen wichtig sind. Also ich hätte das gerne gelesen, als ich noch jünger gewesen bin und nicht nur in Filmen mal eben so irgendwie eine tolle Szene, die 2 Minuten dauert und dann ist es vorbei und man hat keine Ahnung von irgendwas. Von dem her, ich denke, dass New Adult Romane sehr viel auch an Lehrauftrag haben und dass es sehr gute Bücher sind und nicht rosa Schund.
Ja, ich denke mal, wenn man die Frage nach dem Buchmarkt stellt, kann man das ja auch mal so fragen, nicht, wer rettet ihn gerade? Das sind die Jungfrauen. Das sind die Art Bücher, die sie mögen und auch, was ich sehr schön und spannend finde, die Art Ausgaben, die sie bevorzugen, sowas wie, dass die Buchkanten jetzt kunstvoll bemalt sind. Das hat es ja vorher so selten, wirklich selten gegeben. Dass es die Overlays gibt, diese transparenten Illustrationen, die man in die Bücher reinschieben kann. Sowas hätte ich mir schon viel früher gewünscht. Also da ist ja auch wirklich ganz viel Entwicklung gewesen. Man hat ja auch gesehen, das sind ja auch neue Verlage, die auf der Bühne plötzlich aufgetreten, die so inspiriert waren durch das, was da gerade in Bewegung gekommen ist oder es eben auch mitgestaltet haben, wie die Bücherbüchse zum Beispiel oder Mondlichter, also die dann ihre ganz eigenen Gestaltung für den Buchmarkt mitentwickelt haben, finde ich auch super spannend. Oder wenn man sich das anguckt, könnte man ja auch fragen, naja, wer liest denn da plötzlich nicht mehr? Und was wurde vorher gelesen, aus welchen Gründen? Und was hat sich denn da verändert? Wenn man sagt, ja, die jungen Frauen, da sind sie und sie tun's und sie haben ihre ganze Social-Media-Welt dazu eigene aufgebaut, wo sie sich austauschen, ihre eigene Berichterstattung, was ja manchmal dann auch so ein bisschen vorgeführt wird, oh, jetzt wird so emotional über die Bücher geredet. Das hat ja immer so ein bisschen, jetzt ist es anders, jetzt ist es neu, immer so ein Geschmäckle, wenn man sich die offizielle Berichterstattung anguckt. Na, aber so die Frage, wo sind dann aber auch viele klassische Leser- und Leserinnengruppen dann plötzlich hin verschwunden? Was ist denn aus dem Mittelalter-Roman geworden? Auch die Spannung, wo Leandra ja sich zu Hause fühlt. Da kann man ja auch viele Fragen zu stellen. Ne? Wo sind denn die männlichen Leser abgeblieben? Spielen die alle Computer? Also da steckt ja viel mehr hinter.
Bei mir ist es so, ich bediene das Genre ja an sich nicht. Also ich bin nicht im Romance- oder Romantasy-Bereich vertreten. Ich bin auch nicht mehr im Young-Adult-Spannungsbereich und wahrscheinlich auch nicht mehr im New-Adult-Spannungsbereich. Aber ich finde es trotzdem ganz toll, dass so viele Menschen angezogen werden durch Bücher und durchs Lesen und dass es so viele Menschen verbindet. Mir ist es eigentlich egal, in welchem Genre das stattfindet, weil ich finde, jedes Genre hat seine Berechtigung. Aber das, wie gesagt, also das ist egal, wo das stattfindet, Hauptsache die Menschen lesen und Hauptsache sie haben diese Verbindung zueinander. Und man sieht ja auch, dass es irgendwo auch immer wechselt. Also ich meine, am Anfang war es halt viel Romance, mittlerweile entwickelt es sich in die Romantasy-Schiene und es werden ja auch immer mehr Romance-Autorinnen, die anfangen, schon irgendwo auch das Ganze mit Spannung zu verbinden. Und letztendlich ist es doch schön, wenn man so diese Entwicklung mitmachen kann und ich finde das ganz super, dabei zu sein.
Du warst jetzt auch als Jüngste in der Runde gefragt, weil du bist nun die klassische Zielgruppe.
Zielgruppe ja. Ich lese in dem Bereich nicht unbedingt, aber ich supporte in dem Bereich sehr gerne, auch wenn ich eigentlich quasi zur Zielgruppe gehöre. Ich habe viele Freundinnen, die in dem Bereich schreiben und das schaue ich mir immer sehr gerne an, vor allem weil die sehr wichtige Themen in ihren Büchern bedienen. Aber mein Nummer 1 Genre wird der Thriller bleiben. Trotzdem mache ich immer gerne mal einen Ausflug und schaue, was so in Romance-Bereich gerade geschrieben wird. Vor allem halt auch, weil es sehr viel natürlich auch auf Social Media beworben wird. Und man möchte dann ja auch so ein bisschen wissen, was da gerade so stattfindet.
Steffi hat ja eben schon angesprochen, den anderen Podcast, wo sie war. Ja, es gibt tatsächlich noch andere Podcasts. Da hast du auch über eine Vorbildfunktion gesprochen.
Ich kann tatsächlich, glaube ich, gleich auch eingehen auf Leandras Buch, weil sie ja erzählt hat, dass sie da quasi jemanden gefragt hat, der selbst an Schizophrenie leidet und quasi so ein bisschen diesen Bildungsauftrag, den man als Autorin hat, dass man den halt erfüllt, wenn man etwas nicht selber erlebt hat oder vielleicht nicht sicher ist, ob man das dann so ganz, ganz richtig beschreiben kann, dass man dann nachfragt dass man dann recherchiert und dass es dann vielleicht Sensitivity-Reader gibt, genauso wie Leandra das erzählt hat. Und das habe ich auch im Podcast letztes Jahr eben erzählt, dass es dann eben schön ist, auch, dass das ein Aspekt des Autorinnen-Daseins ist, dass man nicht nur am Laptop sitzt und schreibt, sondern auch, wenn man jetzt über ein Thema schreibt, das super zur Geschichte passt, aber von dem man vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat, dass man sich dann eben mit anderen Menschen in Verbindung setzt und denen entweder das Manuskript zum Lesen gibt oder vorher ein Interview führt. Also dahingehend eben Bildungsauftrag, dass man bestimmte Themen und gerade sensible Themen dann versucht, so gut wie möglich darzustellen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Angst, die dann mitspielt. Zum Beispiel in meinem Roman I Want You to Stay gibt es eben einen jungen Mann mit einer Vergangenheit. Ich sage jetzt nicht, was dem passiert ist, weil sonst würde ich die ganze Geschichte spoilern. Aber da war ich tatsächlich auch so ein bisschen vorbereitet, dass es kritische Stimmen geben könnte, dass jemand sagt, oh Steffi, das kannst du ja gar nicht nachempfinden, was dem passiert ist und was der erlebt hat. Und ja klar, das würde ich auch immer mir sofort eingestehen, dass ich das sicherlich nie so nachempfinden kann. Aber dass das schon auch der Job eines Autors oder einer Autorin ist, das dann eben zu versuchen, indem man vielleicht Bücher liest, wo andere Leute das schon thematisiert haben oder eben mit Menschen spricht. Und dann gibt es natürlich auch den ganz klassischen Bildungsauftrag in New Adult Büchern. Ich glaube, da gab es auch eine Folge von Alexandra Flint, die darüber gesprochen hat, was eben den Spice in diesen Büchern angeht, dass es dann eben nicht nur darum geht, dass das jetzt eine Sexszene ist wie in einem Blockbuster, die für alle spannend ist und schön anzusehen oder schön zu lesen, sondern dass da vielleicht dann auch Details und Informationen drin sind, die vielleicht manchmal im Biologieunterricht so ein bisschen untergehen, weil man mit dem Banknachbarn gequatscht hat oder so, oder dass vielleicht die eigenen Eltern nicht erzählt haben oder vielleicht hat man auch nicht die Möglichkeit, das mit den eigenen Eltern zu besprechen. Und dann ist es auch wertvoll, wenn das eben nicht nur eine Sexszene ist, die jetzt 4 Chilischoten verdient hat, sondern dass da vielleicht auch Infos drin sind, die wirklich fürs eigene Leben auch relevant sind oder ja.
Sophia.
Ich denke, dass die Belletristik an sich ja, egal welchem Genre sie da angehört, immer ein Spiegel ist. Und uns vielleicht manchmal auf eine Art klarer zeigen kann, was für uns Menschen spannend und wichtig ist. Da wird ja sehr viel verhandelt, indem es manchmal dann auch nicht in der Alltagsrealität stattfindet, die wir kennen. Und das betrifft jetzt ja nicht nur die Fantasy oder Romantasy. Das sind ja insgesamt, Belletristik sind ausgedachte Geschichten. Und trotzdem würde ich sagen, dass sie immer sehr, sehr viel Wahrhaftigkeit spiegeln können. Und auch, und das ist vielleicht, wenn man auf New Adult guckt, halt auch ein wichtiger Aspekt, sehr viel Zeitgeistiges auch spiegeln können. Wenn wir jetzt sagen, was ist da los mit den hier viel genannten Chilischoten, warum ist das Bedürfnis so da, dann kann ich ja nochmal einen Schritt weiter zurückgucken, wurde der schon mal bedient? Wurden schon mal von vielen Frauen, jungen Frauen, direkt an junge Frauen gerichtet, solche Sachen erzählt? Und dann sind wir ja sicherlich bei den sehr zarten, romantischen Geschichten, die es da gibt, aber bis hin so zu einem Genre, das jetzt ja auch sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, wie Dark Romance, wo sehr, sehr dunkle und abseitige Sachen verhandelt werden, wo plötzlich so ein ganz anderer Blick neuer da ist, den es vielleicht in der Literatur vorher so noch nicht gegeben hat, außer der dann vielleicht nur in ganz düsteren Thrillern oder so verhandelt worden ist und wo sich auf einmal die Perspektive ändert. Also von daher ist diese Bewegung, die es da jetzt gab, das Neue, was aufgetaucht ist, ja natürlich auch sehr spannend, wer auch eine neue Erzählperspektive damit Einzug gehalten hat. Und warum sich das denn manchmal in dem viel diskutierten Rosa spiegelt, wo jetzt ja plötzlich auch sehr viel Schwarz ist, muss man dazu sagen. Ja gut, klingt jetzt schon wie eine Buchmarktanalyse, das Ganze.
Wir haben mit der Fastenzeit angefangen, war tatsächlich viel drin, viel Insights und auch noch ein bisschen Analyse. Danke,
Es war eine sehr spannende Runde und ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank.
Ich fand es auch ganz, ganz toll. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe 2 neue Bücher auf meiner Liste und ich werde auf jeden Fall mal reinlesen.
Ja, ich habe es auch sehr genossen. Ich fand es spannend, was sich alles für Themenfelder ergeben haben, wie ihr darauf reagiert habt. Das waren interessante Anstöße, Anregungen. Ich hätte fast selber noch lieber noch mehr darüber gehört, wo kommen die Ideen hin und wie wichtig ist es für euch auch, das umzusetzen. Mir gehen irgendwie gerade noch ganz, ganz viele Fragen durch den Kopf, obwohl wir jetzt schon so lange uns unterhalten haben und so ausführlich. Also in dem Sinne hat es sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank.
Wir können auch gerne jederzeit nachlegen. Und tschüss.
Die Formel 1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.